Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur September-Sendung von Harzliches. Ausnahmsweise mal mit einem kräftigen Glück auf, Konstanze Holthoff und
Bernd Sternal.
Denn unser schöner Harz war jahrhundertelang mit dem Bergbau eng verbunden und du hast einiges zusammengetragen, insbesondere zum Bergbau im Unterharz von den Anfängen bis heute. Steigen Sie also mit uns hinab, ganz tief in die Erde, wo einst die verborgenen Schätze der Natur geborgen wurden. Doch zuvor Musik, und du bist so ein Fan von Albert Hammond, und so wird es immer zwischen den einzelnen Highlights unserer Sendung Musik von diesem heute noch bekannten, beliebten und vielgehörten Musiker geben. Los geht's mit Free Electric Band. Ja, Bernhard, der Bergbau im Unterharz liegt mehr oder weniger im Dunkeln der Geschichte. Auch deine Recherchen haben nur ein kleines Flackern der Grubenlampe hervorbringen können. Aber trotzdem hast du einiges Interessantes ans Licht bringen können. Und dazu müssen wir ganz, ganz weit zurückgehen.
Wir knüpfen ja eigentlich schon noch an die letzte Sendung an, den Oberharzer Bergbau, ne? Da ist ja etwas mehr bekannt als bei uns im Unterharz und im Südharz hier. Ganz einfach, weil dort es ja eine Stabsabteilung in Montanarchäologie gibt, die dort schon einige Erfolge in den letzten Jahrzehnten vorzeigen konnten. Wir müssen den Bergbau eigentlich in drei Zeitepochen einteilen. Den vor- und frühgeschichtlichen Bergbau, den sogenannten Bergbau des alten Mannes und den neuzeitlichen ab 1500. Über den vor- und frühgeschichtlichen Bergbau wissen wir im Grunde genommen gar nichts. Wir sehen immer wieder anhand von archäologischen Funden und Montanarchäologie, dass es diesen Bergbau schon seit der Steinzeit im Unterharz und im Vorharz gegeben hat. Die Leute werden sich allerdings im Wesentlichen darauf beschränkt haben, reine Metalle zu suchen und zu finden. Und ist auch irgendwo logisch. Früher wollte man uns immer einreden, die Fachleute, dass all das, was irgendwo gefunden wurde an Metallgegenständen, Handelsgut war. Aber Metalle waren so wertvoll und teuer in vorgeschichtlicher Zeit, dass die Leute sich sicherlich überlegt haben, wie sie irgendwie günstiger dran kommen könnten. Und somit begonnen haben, nach den entsprechenden Materialien zu suchen. Und irgendwo umher müssen sie ja auch aus Südeuropa die Informationen bekommen haben. Es hat einen sehr frühen Bergbau gegeben, worüber wir sehr, sehr wenig wissen. Dann war der sogenannte Bergbau des alten Mannes, wie man ihn im Harz nennt, der im Hoch- und Spätmittelalter war. Auch darüber wissen wir sehr wenig hier im Unterharz und im Südharz. Das hat wahrscheinlich im Wesentlichen damit zu tun, dass dieser Bergbau um 1350 durch die Pest fast vollständig zu erliegen kam und zum einen zu dieser Zeit noch sehr, sehr wenig aufgeschrieben wurde und zum zweiten die Leute zu dieser Zeit dann mit dieser Pestepidemie auch andere Dinge zu tun hatten, als was aufzuschreiben. Es ist also sehr, sehr spärlich und die, sag ich mal, Aufzeichnungen und Quellen, die wir haben, sind von Leuten wie Beckmann und Spangenberg, die praktisch das erst im Nachhinein in späterer Zeit geschrieben haben.
Gibt es jetzt Forschung oder sind irgendwelche Forschungsprojekte angedacht, um das mal zu recherchieren?
Sachsen-Anhalt eigentlich weniger. Die Archäologen haben durch die Baumaßnahmen und hier so viel zu tun. Und ich hatte es ja in der letzten Sendung erläutert, in Niedersachsen haben sie halt das Glück, dass von einigen Großkonzernen, insbesondere von VW, diese Stabsstelle Montanarchäologie dort finanziell gefördert und unterstützt wird. Da liegt noch viel im Argen und da gibt es noch wahnsinnig viel Forschungsaufwand. Zumal man ja auch von dem alten Bergbau auch kaum noch was sieht. Burgruinen oder sowas, da findet man wenigstens noch die Ruinen im Wald. Aber bei Bergbau, da holt sich die Natur nach wenigen Jahrzehnten und Jahrhunderten, fordert ihr Recht wieder ein und man findet da kaum noch was. Immer erst, wenn irgendwelche Baumaßnahmen stattfinden oder Straßenbau oder sonst was, dann stößt man wieder auf solche Hinterlassenschaften. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass von den wenigen Dokumenten und Quellen, die vorhanden sind, viel, viel verloren gegangen ist. So ist es ja beispielsweise in Gernrode so, wo ja auch recht viel Silberbergbau betrieben worden ist, wo aber man auch nicht wirklich was Genaues aus der frühen Zeit war, dass das gesamte Archiv gestohlen wurde. Zusammen mit dem Stiftschatz um 1230 wurde da in Gernrode das Stift neu befestigt von den askanischen Grafen und dabei ist alles abhanden gekommen. Das hatte aber Kalkül irgendwo, das war bei den Adligen oftmals so, so sind Schenkungen und die gleichen Dinge nicht mehr nachzuweisen gewesen. Da hat man halt einfach die Unterlagen um die Ecke gebracht, die darauf hindeuten, dass von diesen Dokumenten wieder was aufzufinden ist, aber wie gesagt, das alles noch recht vage. Wissen tun wir eigentlich erst was, wie gesagt, vom neuzeitlichen Bergbau, der so ab dem 16. Jahrhundert, also ab Bauernkrieg 15, nach dem Bauernkrieg 1525 wieder so richtig begonnen. Und ja, dazu kommen wir denn.
Ja, dazu kommen wir denn. Machen wir wieder ein bisschen Musik mit Albert Hammond. Und ja, wir schlagen jetzt einen Bogen in die Gegenwart. Nun wird es auch für Sie interessant oder noch interessanter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir stellen Ihnen Bergwerke vor, bei denen der Bergbau im Harz im Wesentlichen zur Wende zu Ende ging. Aber die Bergbautraditionen werden heute dort noch gepflegt, bewahrt und Schächte für Besucher zugänglicher gemacht.
Südharz ist das ja allgegenwärtig, wenn man in die Region von insbesondere Sangerhausen, Eisleben, Mansfeld kommt, sieht man ja überall schon vom Weiten diese großen Hallen, ne, die darauf hindeuten. Und in dieser Region ist halt vermutlich die ersten Bergbauaktivitäten zu verzeichnen gewesen, also in Mansfeld, in so einem Mansfelder Raum, wo man ab 1200 davon ausgeht, dass vorindustriell Bergbau betrieben worden ist. Und das ausgebaut, weil dort recht ergiebige, sage ich mal, Fundstellen waren, bis hin zu 270 Schächten, die in der ganzen Region
bestanden. Und was wurde da hauptsächlich gefördert?
Vorrangig wurde dort Kupfer gewonnen, also kurz Kupferschiefer abgebaut und dergleichen. Das meiste, wie gesagt, ist Geschichte, aber einiges hat man auch erhalten, so den sogenannten Röhrigschacht in Wettelrode. Ein sehr interessantes Bergwerk für alle, die, wie gesagt, einerseits für Geologie, für Bergbau interessieren, andererseits aber auch für historische Technik. Dort kann man also in diesen Röhrigschacht einfahren. Das ist immer so eine Frage.
Es geht ziemlich tief unter.
Das für jeden was ist. Wer Platzangst hat und dergleichen, der sollte ausgiebig vorher nachtrinken. Die Schachtförderanlage geht 283 Meter tief und 1000 Meter weit rein mit der Grubenbahn. Das ist also nicht jedermanns Sache. Es ist schon der wirklich neuzeitlichere Bergbau noch so ein bisschen, der dort dargestellt wird. Aber trotz alledem ist, denke ich mal, dieses Bergwerkmuseum für jeden interessant, weil man muss nicht unbedingt reinfahren. Auch draußen gibt es an Technik unwahrscheinlich viel zu sehen, was dort präsentiert wird. Und es gibt auch einige Lehrpfade ringsherum, wo man also sehr schön wandern kann.
Und ich lese gerade, ist auch nicht so weit, 4 Kilometer, also kann man bequem schaffen.
Mehrere, sag ich mal, verschiedene, unter verschiedenen Themenschwerpunkt stehende Bergbaulehrpfade sind dort. Und ja, das Ganze ist, wie gesagt, schon sehr beeindruckend und sehr interessant. Dort ist einige Technik, die, sage ich mal, in Europa nur noch dort erhalten geblieben ist. Ja, und dazu gehört ja dann mehr oder weniger zu Wetterode unsere Harzer Pyramide.
Ne? Bei Sangerhausen.
Bei Sangerhausen.
Ja, ist sowieso jetzt schlecht, nach Ägypten zu reisen,
ja,
im Moment.
Zumal unsere Harzer Pyramide sogar noch höher, somit auch vom Volumen her größer ist als die Cheops-Pyramide. Es ist ja aber kein Bauwerk in dem Sinne.
Nein, das ist ja ein Abfallprodukt.
Es ist eine Abraumhalde, die Hohe Linde, die größte dieser Hallen. Und die ist schon mit 147 Metern aufgeschichtet, gewaltig hoch.
Kann man, wenn man nach Sangerhausen fährt, nicht übersehen?
Nein, die ist leider Gottes gesperrt. Allerdings gibt es im Moment immer zweimal im Jahr. Man ist meines Wissens noch dabei und will diese Termine noch ausbauen. Aber auf jeden Fall zweimal im Jahr kann man sie besteigen. Da müssen sich dann die Interessenten mal kundig machen im Internet, weil die Termine sind jedes Jahr anders. Ist es aber wirklich für jemanden, der natürlich auch ein bisschen Kondition haben muss. Ja?
Ja, ich nehme an, also wenn man unten steht und guckt hoch, so viel wird schon jeder sagen, Mensch, ich versuch's oder es versuch's nicht. Ja.
Aber es ist auch wirklich dann ein ziemlich einmaliges Erlebnis, insbesondere wenn man das Glück hat und es ist auch schönes Wetter dazu, weil man einen wahnsinnig weiten Rundumblick hat, dort in ja schon verhältnismäßig flacher Landschaft. Bei gutem Wetter gut 70, 80 Kilometer teilweise weit, also man kommt bis Halle und bis Magdeburg.
Da hatten in diesem Jahr die Besucher Glück, denn ich habe gelesen, das war erst dieser Tage, Ende August, eine Besteigung der Halde möglich. Und da hatten wir ja eigentlich schönes Wetter.
Ja, also das ist wirklich für alle, die gern ja ein bisschen was Außergewöhnliches machen und auch die entsprechende Kondition haben. Wobei man auch immer dazu sagen muss, runter ist genauso schwer wie hoch.
Ja, ja, das unterschätzt man immer.
Und es ist auch sehr interessant, weil eine einzigartige Flora und Fauna zu sehen ist. Und es ist ja dann ein bisschen geführt. Man wird auch hier und da dann darauf hingewiesen, weil man sonst das eine oder andere übersehen würde. Also ist es schon sehr empfehlenswert.
Ja, und wer dann abgekämpft ist, der kann sich ja noch ein wenig ins Rosarium setzen, auf die Bank.
Ja.
Und dort den Park genießen.
Ja, was wird auf jeden Fall, sag ich mal, wenn man die Heide besteigt, eine Flasche, ne, ein Getränk mit im Rucksack haben, denn dort oben gibt es keine Gastronomie.
Ja, aber ich glaube, das ist heute schon mehr oder weniger üblich, dass man immer eine Flasche Wasser einstecken hat. Ja, und dreimal dürfen Sie raten, es kommt jetzt wieder ein Titel von Albert Hammond und dann gibt es das nächste Highlight. Ja, und unsere Wanderung zu und durch die Bergwerke geht weiter. Und jetzt möchtest du eines sagen zur Grube Glasebach in Straßberg. Das gehört heute zu Harzgerode. Und hier wurde einst Silber gefördert und später Flussspat, den man für die Metallbearbeitung braucht. Aber es gibt natürlich auch viel Interessantes wieder zu entdecken.
Ja, diese ganze Region, diese Unterharzer Region, die ist auch ziemlich vom Bergbau geprägt worden. Auch davon ist eine Grube erhalten blieben, die Grube Glasebach, die dann als Bergwerksmuseum ausgebaut wurde. Das ist wirklich ein sehr interessantes Objekt dort, weil man dort auf den sogenannten alten Bergbau stößt. Nicht wie in Wetterode mit Loren und Schienen, sondern dort ist wirklich schon vom Eingang an mit Wasserhebewerk und so weiter alles hölzern. Der Bergbau, wie er so im 17., 18. Jahrhundert war.
Also richtig ganz alte Bergwerkstechnik zum Anfassen.
Wo dann in einzelnen Gängen, Bingen oder Nischen, wo dann noch das Werkzeug liegt. Ne? Die haben ja noch mit Hand gearbeitet.
Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, also, ja.
Wenn man so diese Werkzeuge sieht, dann will man wirklich so sein.
Sehr schwere körperliche Arbeit.
Und man muss ja auch immer bedenken, diese Schächte wurden immer tiefer. Ne? Weil Adern in tiefen Zonen dann nur noch gefunden wurden.
Wie tief ging das nach unten, so circa?
Und da ging es teilweise so 300, 400 Meter runter. Und es heißt ja teilweise, bevor Hebewerke und so weiter erfunden worden sind, dass die Bergleute bis zu 2 Stunden abgestiegen sind und bis zu 2 Stunden wieder aufgestiegen sind. Und zwischendurch 12 Stunden schwerste körperliche Arbeit.
Da wird man nicht alt.
Ja, unvorstellbar. Ja. Ja, und das ist dort, wie gesagt, sehr, sehr interessant, diesen alten Bergbau sich mal aus der Nähe zu betrachten. Wieder darauf hingewiesen, es ist alles sehr, sehr eng. Na, wer dort unter Platz ankleidet, der sollte das denn auch meiden, denke ich mal. Ja, da wurde Silberbergbau betrieben und späterhin dann, nachdem der Silberabbau nicht mehr effizient war, wurde Flussspat dort gewonnen. Und insbesondere in DDR-Zeiten war ja Strasberg die größte Flussspaltlinie Europas. Da wurden dann ja auch von Gernrode an unten Schächte hochgezogen in Harz. Hat sich dann aber nicht sehr lange gehalten, nur bis Anfang der 80er Jahre. Wie das gerade, bei Rohstoffen immer so ist, orientiert sich das alles immer ein bisschen am Weltmarkt. Und so war das dann auf einmal auch in der DDR nicht mehr effizient und man hat das wieder eingestellt. Ja, und da ist halt auch insbesondere sehr gut zu sehen, wie schwer das war. Denn die Lagerzonen, die haben teilweise Steigungen von 50%. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
90 Grad ist rechtwinklig, mehr als die Hälfte davon. Da mussten die dann ihre Schächte weitertreiben.
Und das mit einfachen Mitteln.
Ich verritze das auch ein bisschen.
Ja.
Stollen ist das, was waagerecht geht. Schächt ist das, was von oben kommt. Das war schon extrem schwierig. Wurde aber auch ganz bewusst immer ein bisschen steil angelegt, damit es leichter abzutransportieren war. Denn wie gesagt, zu den Zeiten und dort gab es noch keine anderen Hilfsmittel als Kiepen und eventuell irgendwelche Holzwagen.
Es gab aber noch andere große Probleme, die den Bergleuten zu schaffen machten. Worin bestanden diese?
Diese großen Probleme bestanden insbesondere in der gesamten Hebetechnik und dergleichen. Also sprich, man brauchte Seile.
Und das ist das nächste Stichwort. Eine ganz wichtige Erfindung und von einem Juristen, wenn ich das im Kopf habe. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen, aber vielleicht war der Mensch schon immer technisch interessiert.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, waren die Seile ein ganz wichtiger Faktor. Ein technischer Faktor, aber auch ein Kostenfaktor im Bergbau. Die waren aus Naturfasern und waren sehr verschleißanfällig.
Durch die Feuchtigkeit vielleicht auch.
Und auch dadurch sehr teuer. Ja, und dann kam man halt auf die Idee und hat Kettenseile erfunden.
Wann war das ungefähr?
Das war im 18. Jahrhundert.
Ist ja auch noch nicht zu lange her.
Nee. Und diese Kettenseile, die hatten natürlich eine erheblich längere Lebensdauer, war dadurch halt günstiger.
Und konnten auch größere Gewichte tragen.
Erheblich größere Gewichte, wie gesagt, tragen und waren sehr verschleißfest. Aber sie hatten auch ein enormes Gewicht. Und man muss sich mal vorstellen, teilweise waren ja diese Seile und diese Ketten viele hundert Meter lang, was das für Gewichte waren. Und an solchen Dingen ist halt die Entwicklung des Bergbaus zum Stocken gekommen. Und da hat man im Harz immer sehr, sehr viel erfunden. Und hier war nun ein gewisser Julius Albert, der von 1787 bis 1846 gelebt hat und im Oberharz allerdings Oberbergrat war. Er war eigentlich Jurist, war aber ein sehr vielseitig interessierter Mensch und hat sich so auch den Naturwissenschaften, Technikwissenschaften und dem Bergbau gewidmet und ist dann auch zum Oberbergrat befördert worden. Und er hat diese Problematik aufgegriffen und hat mit Schmieden zusammen dann versucht, Stahlseile, Eisenseile zu fertigen. Und das war was ganz Neues. Für den Bergbau war das eine Revolution. Man hat also zuerst aus je drei Litzen und vier Drähten dann Seile gefertigt, die eine erheblich längere Lebensdauer und ein erheblich geringeres Gewicht als die Kettenseile und auch als die Naturfaserseile vorher hatten.
Und somit kann man sagen, dass das Drahtseil eine Erfindung aus dem Harz ist, das überall in der Welt unter den vielschichtigsten Anwendungen zum Einsatz kommt. Und Bernd, ist das Prinzip heute noch ähnlich wie die Erfindung von Herrn Albert?
Ja, die sind also auch auf die Idee gekommen, wie das noch heutzutage ist, weichere Drähte, um eine härtere Seele drumherum zu wickeln, ne? Klar hat man das dann immer weiterentwickelt, ständig weiterentwickelt, neue Technologien. Wir müssen ja davon ausgehen, das wurde damals von Hand gefertigt, diese Seile. Ne? Heute geht das alles industriell mit automatischen Maschinen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr tiefgreifende und bedeutende Erfindung aus dem Harz.
Ja, eine kleine technische Revolution für die Bergwerke.
Ja. Das kann man
und andere Branchen.
So sagen. Die wurde zwar, wie gesagt, von Julius Albert im Oberharzer Bergbau erfunden, ist aber auch dann sehr schnell in den Unterharzer Bergbau gekommen und hat diesen dort auch beflügelt.
Das war aber nicht das einzige Problem im Bergbau, sondern die Probleme waren sehr vielschichtig, wie beispielsweise die Wasserhaltung.
Man musste die sogenannte Wasserhaltung immer ständig aufs Neue lösen, je tiefer man in die Berge eingedrungen ist. Das heißt, man musste zum einen das Wasser aus den Schächten beseitigen, abpumpen. Ne? Man brauchte aber auch ständig Wasser, denn man hatte ja mit Hilfe von Wasserrädern Techniken und Technologien entwickelt, wo man die Leute und das Material mit befördert hat, wo man das Wasser mit abgepumpt hat, also diese ganzen Hebewerke. Diese Wasserhebewerke. Und somit hat man dann so wie im Oberharz auch im Unterharz ein Wasserregal aufgebaut. Also ein System aus Kanälen und Teichen, Stauteichen, die dafür gesorgt haben, dass immer ausreichend Wasser zur Verfügung stand. Man hat also das Wasser von unten, das Grundwasser aus dem Gruben abgepumpt, hat es aufgefangen und hat es dann den Wasserrädern wieder zugeleitet.
Und so findet man auch noch verschiedene Seen um die alten Berge.
Das Ganze, wie gesagt, dieses Unterharzer Wasserregal, da wird auch mit ehrenamtlichen Enthusiasten dort immer weiter dran noch geforscht und gebaut und es wieder hergerichtet. Da findet man auch noch eine ganze Menge. Es ist, wie gesagt, nicht so wie Oberharz, das ist ja nun Weltkulturerbe geworden. Aber es ist auch schon sehr beachtlich, das Ganze. Und es ist ein ganzes Netz von Teichen. Da ist beispielsweise der Treue Nachbarsteich, der Teufelsteich, der Birnbaumteich, Frankenteich, Kilianteich, Fürstenteich, um nur einige große Teiche zu nennen. Alles künstlich angelegte Stauteiche, die alle über Kanalsysteme miteinander verbunden waren.
Da möchte man mal so einen Blick so unter die Erde werfen, wie und wo das so überall langfließt.
Ja, also da auch immer, wie gesagt, die Kanäle waren meist offen und die Gräben sind heutzutage noch zu sehen. Aber es wurde auch dann zunehmend, wie gesagt, begonnen etwas zu verrohren und dergleichen. Da wurden auch immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Ja, das war schon ein recht enormes Stausystem dort. Was natürlich dann diesen Unterharzer Bergbau auch wiederum mächtig beflügelt hat, bis zu dem Zeitpunkt, als dann halt, wie gesagt, die Elektroenergie erfunden wurde und zum Einsatz kam. Von diesem Zeitpunkt an war ja dann die Wasserkraft kein Renner mehr im Bergbau, wurde peu à peu verhältnismäßig schnell abgeschafft und durch elektrische Antriebe ersetzt. Und diese ganzen Systeme, die Stauteich und dergleichen, hatten ihre Bedeutung verloren. Man hat sie dann später wieder zu anderen Zwecken genutzt, Trinkwasser beispielsweise, Hochwasserschutz und, ne? Ja, und diese ganzen Teiche, die ich genannt habe und noch eine Vielzahl kleinere dazu, sind auch heute hervorragende Ausflugsziele und Wanderziele.
Ja, Wasser, Berge, Wiesen, beleben immer eine Landschaft.
Ja. Und über viele dieser Teiche, wie gesagt, habe ich auch redaktionelle Beiträge verfasst, die man dann auf Harzurlaub einsehen kann. Ne? Also sind schon teilweise schöne Wanderziele. In einigen dieser Teiche kann man auch baden.
Da muss man sich jetzt langsam beeilen. Es wird wieder kühler, seitdem man ist ein halber Eisbader. Dann ist es gerade richtig kühler. Ja, machen wir wieder Musik und dann
kommen wir zum Gold im Harz.
Ja, das klingt ja gut. Ja, wir haben es ja eben schon angedeutet, es geht um Gold im Harz. Und nun haben vielleicht schon manche wieder Dollarzeichen im Auge und denken, ja, da könnte man ja vielleicht mal selber schürfen. Aber mit dem Gold, das war eigentlich nur eine relativ kurze Freude mit den Goldfunden.
Und eine sehr aufwendige.
Ja, ja. Und eine teure, ja, für den Betreiber.
In Tilgerode, was zur Gemeinde Aberode gehört, ist also eine Region, wo man auch kaum mal irgendwo hinkommt. Ne? Also gelegen ein paar Kilometer von der Harzhochstraße, von der Klausstraße entfernt, also zwischen Wippra und
Wenig bekannt.
Muss man auf die Landkarte gucken. Ja. Das ist eine ziemlich abgelegene Gegend dort. Aber in diesen Regionen dort im Harz wurde damals überall Bergbau betrieben, beziehungsweise es wurde nach Metallen gesucht zumindest. Ne? Und da ist auch sehr, sehr schwierig, sind darüber Informationen im Allgemeinen zu bekommen. Man sieht es nur, wenn man ein bisschen fachliche Kenntnisse hat und sich dort irgendwo im Wald bewegt, stößt man überall auf Hinterlassenschaften des alten Bergbaus. Und dort in Tilgerode, was heute zur Stadt Mansfeld gehört, da wurde, wie gesagt, Gold abgebaut. In dieser Region wurde öfters versucht, den Bergbau zu installieren. Er war aber nie wirklich effizient, also lohnenswert. Und dann haben die Anhalter Grafen doch im 19. Jahrhundert den Auftrag gegeben, dort, sage ich mal, zu versuchen, Gold abzubauen. Die Geologen, die wissen heutzutage immer schon an der ganzen geologischen Beschaffenheit des Gesteins, ob dort Gold zu finden ist oder nicht. Im Harz gibt es kaum Gold. Silber gab es recht viel, beziehungsweise war ein recht großes Nebenprodukt, sage ich mal, beim Kupferabbau. Gold eigentlich. Und auch in Tilgerode hat man keine Goldadern oder Goldnuggets gefunden, sondern das war wirklich mühsamste Abbauarbeit aus entsprechenden Selenverbindungen. Und da, wo Selen zu finden ist, ist auch meistens Gold zu finden. Ja, man hat also nicht wirklich viel gefördert, sondern insgesamt war die Ausbeute von einigen Jahren nur 400 Gramm, allerdings Reingold. Und aus denen wurden 116 einheitische Dukaten im Jahre 1825 geprägt. Und da sind auch noch einige von existent.
Es gibt hier noch ein Museum zu sehen, ja. Bestimmt, ja.
Ja, das sind also die einzigsten Goldmünzen, die es aus dem Harz gab, aus eigenem Gold. Wie gesagt, dann wurde aber dieser Goldbergbau wieder eingestellt. In dieser Region ist schon Gold zu finden, wie auch in der Selke. Dort wurde ja auch, also wer dort im unteren Lauf sich die Mühe macht, mit der Goldwäscherpfanne zu arbeiten, der könnte schon das Glück haben, ein paar kleine, nicht Nuggets, sondern kleine
Körnchen,
wie auch immer dort, aber wirklich sehr kleine Stecknadelkopf große zu finden. Das sind aber die einzigen Gebiete im Harz überhaupt. Aber die Region ist auch aus anderen Gründen zumindest bei Mineralien- und Bergbaufreunden bekannt, weil sie dort als sogenannte Typlokalität insgesamt drei Mineralien ihren Namen wurden benannt, nach dem Standort, wo sie zuerst erfunden wurden. Und dort oben in Tilgerode wurden also mehrere Selenverbindungen, Minerale entdeckt, so das Mineral Neumannit, das Mineral Escobornit und erst ganz neu im Jahre 2002 das Mineral Tischendorfit.
Ja, ein schweres Wort. Aber wenn man es einmal gesprochen hat.
Ja. Und das sind also nun interessante Sachen für entsprechende Mineralienfreunde und Mineraliensammler. Aber man täuscht sich immer, da gibt es mehr von, als man denkt.
Aber jetzt für eine industrielle Verwertung käme das jetzt nicht in Frage, so unter dem Bereich wie seltene Erden, hört man ja immer mal.
Da bin ich zu wenig Fachmann zu. Das können sicherlich auch wirklich bloß Experten einschätzen, aber wir hören es ja aller Tage, insbesondere im Erzgebirge und in Thüringen, ist man ja jetzt wieder dabei, und nimmt den alten Bergbau wieder auf. Und insbesondere skandinavische Firmen und auch dänische Firmen sind ja im Harz auch seit mehreren Jahren auf der Suche. Und wie ich das vorhin gesagt habe, anhand von geologischen Profilen weiß man heute ziemlich genau, wo was zu finden ist. Früher hat man ja gesucht und ist dann glücklicherweise darauf gestoßen. Ne? Heute geht man ja wissenschaftlich vor. Und bei zunehmender Rohstoffknappheit ist es absolut nicht auszuschließen. Und speziell, sage ich mal, im Oberharz sieht es so aus, als wenn man in absehbarer Zeit gewissen Bergbau wieder aufnimmt. Aber das orientiert sich wahrscheinlich auch in Zukunft alles an entsprechenden Weltmarktpreisen. Ne? Wenn irgendwo, weiß der Kuckuck, in China morgen riesige Kupfervorkommen entdeckt werden, dann sinkt natürlich der Kupferpreis erstmal wieder. Und dann ist das auch interessant. Aber irgendwann wird man sicherlich darauf zurückkommen. Und sicher ist im Harz noch einiges mit modernen Technologien zu holen.
Die werden ja auch immer effektiver, sodass sich heute manches lohnt, wo man damals nichts machen konnte.
In den letzten Jahren streitet man ja auch ziemlich heftig um die Halden. Ja, im Südharz, wo wir vorhin von gesprochen
haben. Was gibt es dazu?
Na, weil holen? Experten der Meinung sind, dass in den Halden noch so viel Erz drin ist, dass es lohnenswert wäre, diese abzubauen. Nun sehen diese Halden aber schon wieder mittlerweile viele als Symbole der Region und wollen gar nicht, dass die wieder wegkommen. Also, ne, da gibt es immer gewisse, dann werden es natürlich auch ganz gewisse Biotope für Pflanzen. Ich kann dazu nichts sagen. Wie gesagt, ich weiß nur, dass man einschätzt oder dass es wissenschaftliche Gutachten dazu gibt, dass es lohnenswert wäre, da was mitzumachen. Und das wird sich sicherlich auch auf andere Regionen
ändern. Ja.
Das kann sich sehr schnell ändern.
Vielleicht können wir dazu noch mal was sagen.
Ist schlecht, wenn man noch ein bisschen was in Reserve hat.
Oder? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Heb auf hat was.
Ja.
Ja, jetzt sind wir ja schon sozusagen am Ende unseres bergbaulichen Rundganges im Unterharz angekommen. Du hast viele interessante Anregungen gegeben zur Besichtigung oder sich auch einmal mehr mit dem Thema zu befassen.
Wie gesagt, ist auch bei uns auf der Internetpräsentation www.harzurlaub.de nachzulesen. Und vieles davon, wie gesagt, habe ich auch mittlerweile schon in meinen Büchern verarbeitet.
Am besten einfach nochmal nachschauen, alles in Ruhe nochmal nachlesen, feste Schuhe anziehen, strapazierfähige Jacke und ab in die Berge, unter Tage.
Ja, aber nicht selbstständig in irgendwelche alten Schächte oder Stollen krauchen. Ja? Ist ja verwunderlich, das interessiert mich gerade so ein bisschen, wo ich dran arbeite. Es gab ja Zeiten in der DDR, insbesondere die ersten zwei Nachkriegsjahrzehnte, wo die Sowjets im Grunde in jegliche alte Schächte, die irgendwo verzeichnet waren, aufgesucht haben. Die wurden alle dokumentiert. Es ist da unwahrscheinlich schwierig, an Material heranzukommen. Aber man hat überall gesucht, ob man denn eventuell Uran finden kann. Ja, im Harz waren alle alten Schächte, die in irgendwelchen alten Karten verzeichnet waren, wurden prospektiert von den entsprechenden Bergbaufachleuten. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, irgendwann wird man hier und da wieder anfangen.
Ja, gerade wo der Rohstoffverbrauch immer weiter steigt auf der Welt, auch durch die Bevölkerungsentwicklung und ja, auch die Länder, die früher nicht so viel gebraucht haben, brauchen auch immer mehr und ja, sucht man jedes Zipfelchen.
Zumal man heutzutage ja mittlerweile schon Technik und Technologien hat, das meint wahrscheinlich abgesehen von ein paar Spezialisten, die vielleicht sogar per Fernsteuerung das Ganze bedienen, der Bergbau in keinerlei Weise mehr zu vergleichen ist mit dem vor ein paar hundert Jahren.
Und kann man mit einem weißen Kittel reingehen.
Ja, so übertrieben. Oder man sitzt in irgendeinem Fahrzeug, wo es voll klimatisiert und lärm- und staubdicht ist.
Durch Halsschmerzen kriegt man.
Ja.
Ja, das zu heute. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben wieder einige Anregungen. Hoch vom Sofa und ab in das Bergwerk, kann ich da nur sagen. Und für den nächsten Monat, da haben wir schon wieder den goldenen Herbst. Die Bäume färben ihre Blätter bunt. Und da ist natürlich wieder Zeit, nochmal die warmen Herbsttage zu nutzen für eine Wanderung. Und da bist du gerade dabei. Du willst anfangen, etwas Schönes, Spannendes, interessante Wege zusammenzustellen.
Einige schöne Wege, weil insbesondere, sage ich mal, sind ja dann im Herbst nach der Laubfärbung auch Wege durch Laub- und Mischwälder interessant.
Ja, man muss immer den richtigen Zeitpunkt abpassen, finde ich immer. Nicht zu früh, das ist schon Ja, dass sie noch nicht bunt genug sind, aber...
Wenn man durch alle Wälder geht, dann macht das ja keinen großen Unterschied.
Ja, aber beispielsweise da auch wie in Alten Prag und Treseborg, wenn man dort so ein bisschen auf die Höhen läuft, da ist es...
abzuschätzen. Also
ja, aber da ist es auch, gibt es auch eine sehr schöne Laubfärbung.
Ja, aber zu welcher Zeit die nun immer ist, das ist, ne, das geht manchmal von Tag zu Tag, wie gerade das Wetter ist. Am schönsten ist natürlich immer, wenn es dann auch noch, wenn die Sonne scheint.
Ne? Genau.
Das Laub ist bunt, dann ist es dann wirklich dann fast ist schöner wie im Frühling.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch noch Pilze finden.
Ja, ich kenne keine Pilze, aber vielleicht kannst du mir auf die Sprünge halten.
Ja, ich gehe jedes Jahr und suche den entsprechenden Vorrat über den Winter.
Getrockneter dann.
Getrocknet.
Mhm. Gut, also dann alles Gute, bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich ganz herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holthorf. Tschüss.